BOKU für Meteorologie und Klimatologie. Sie beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit den Auswirkungen des Klimawandels, der Klimakrise. Es ist ein Anliegen, Bildung für nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Sie macht ganz viel Bewusstseinsbildung, um eben aufmerksam zu machen, vor welchen globalen Herausforderungen wir stehen. Und sie ist auch in der Politikberatung tätig. Sie ist im Rat, im Wiener Klimarat und im wissenschaftlichen Beirat des WWF. Und wo ist Frau Professorin Kromm-Kolb? Genau. Bei Ihnen ist es so, dass wir wissen, dass Sie heute am Abend ja noch zu einer anderen Veranstaltung gehen. Das heißt, wir werden es ausnahmsweise so machen, wenn Sie Fragen an Professorin Kromm-Kolb haben, bitte die gleich im Nachhinein zu stellen. Und genau, damit möchte ich Sie um einen Beitrag bitten. Dankeschön. Schön.
Ja, ich möchte mich gleich zu Beginn entschuldigen, dass ich nicht da bleiben kann bis zum Ende. Es wäre schön, Zeit zu haben, auch noch zu diskutieren und zu reden und viel zu lernen. Aber leider, es ist noch eine andere Veranstaltung heute Abend, an der ich teilnehmen muss und auch will, muss man ehrlicherweise sagen. Das Thema ist im Grunde genommen viel zu groß für die Zeit, die ich zur Verfügung habe, die soziale Dimension der Klimakrise. Aber ich möchte mich vor allem so ein bisschen darauf konzentrieren, die Frage, was bedeuten die 1,5 Grad für wen und warum überhaupt 1,5 Grad? Wenn man in der Geschichte, Klimageschichte zurückgeht, und zwar sehr weit zurückgeht, dann sieht man, ich hoffe, Sie können es erkennen, ganz links am Bild, das sind einige 100 Millionen Jahre vor der Gegenwart, da war es schon wesentlich wärmer, um 10, 14 Grad wärmer, als es heute ist. Also warum regen wir uns über eineinhalb Grad auf? Und man sieht, das ist so auf und ab gegangen. Die Zeitskala, das werden Sie vielleicht von hinten nicht ausnehmen können, aber die Zeitskala wird sozusagen nach rechts schon immer gedehnter. Und die flache blaue Linie, das ist das Holozän, das sind die letzten 10.000 Jahre. Da war die Temperatur ziemlich konstant. Und jetzt gehen wir aus diesem Bereich heraus, deutlich heraus. Und das zeigt uns schon, die 1,5 Grad als solche sind für unseren Globus kein Problem. Also der hat das schon viel mehr erlebt als 1,5 Grad. Für die Menschen schaut es allerdings ein bisschen anders aus. Diese sehr, sehr warmen Zeiten, die sind vor der Entwicklung des Menschen. Und man kann eigentlich getrost sagen, dass unsere Zivilisation sich erst in dieser konstanten Phase der letzten 10.000 Jahre entwickelt hat. Das heißt, das hängt schon auch zusammen. Es gibt schon einen Grund, warum in einer klimatisch eher ruhigen Phase sich auch die menschliche Zivilisation, das menschliche Zusammenleben anders entwickeln kann. Wenn wir uns denn jetzt die letzten 150 Jahre, das verschiebt sich da irgendwie komisch immer wieder, anschauen, dann sehen wir, dass die Temperatur, das ist die blaue Linie, von Jahr zu Jahr sehr, sehr stark schwankt. Und so etwa ab 1970 fängt die grüne Linie an, die geht ziemlich gerade, also es ist eine gerade Linie, die da in die Höhe steigt, und dieser grünen Linie entsprechend haben wir einen Temperaturanstieg gegenüber vorindustriellem Niveau von ungefähr 1,2 Grad Celsius. 1,2 Grad Celsius. Aber die letzten ungefähr 8 Jahre waren deutlich wärmer, als man eigentlich aus dieser Geraden erwarten würde. Und Sie haben es vielleicht in den letzten Wochen und Tagen auch in den Medien gelesen. Wir wissen nicht genau, warum. Wir wissen zwar bei einzelnen Jahren, warum das so ist, weil da El Niño-Jahre waren, aber die allein erklären nicht, warum bei uns zum Beispiel der September um 3 bis 4 Grad wärmer war als die vorigen September. Das heißt, Klima ist zwar im Wesentlichen gut verstanden, aber es gibt immer noch Sachen, die wir nicht verstehen. Und es gibt eine gewisse Sorge, dass das jetzt ein Anzeichen dafür ist, dass der Klimawandel noch rascher voranschreitet, als wir eigentlich erwartet haben. Wir sind jetzt bei 1,2 Grad, wenn wir uns Österreich anschauen. Das Blaue ist das Globale und das Rote ist Österreich. Dann sehen wir, in Österreich sind wir schon bei 2,7 Grad. Und in Wien sogar schon bei knapp unter 3 Grad, also fast 3 Grad Erwärmung gegenüber vorindustriellem Niveau. Das heißt, das ist schon eine ganz gewaltige Veränderung. Und die Tatsache, dass es bei uns schneller geht als im globalen Mittel, hängt damit zusammen, dass die dämpfende Wirkung des Ozeans bei einem Binnenland wie Österreich nicht stark spürbar ist. Und außerdem das Gebirge, Gebirgsregionen sich grundsätzlich rascher erwärmen. Und das verstehen wir auch, warum das so ist. Das heißt, wenn wir von einer gewissen Temperaturänderung reden, müssen wir uns auch überlegen, was ist das für eine Temperatur? Ist das ein globaler Mittelwert? Ist das ein österreichischer Wert? Ist das ein Wiener Wert? Je nachdem ergeben sich da andere Zahlen und auch Konsequenzen. Ich möchte gleich vorweg darauf hinweisen, dass die Auswirkungen dieser bereits beobachteten 3 Grad durchaus verschieden sind in verschiedenen Teilen Wiens. Erstens ist die Temperatur natürlich nicht immer genau 3 Grad, aber es sind unterschiedliche Menschen unterschiedlich betroffen. Und typischerweise sind die Bezirke mit wenig Grün, mit dichter Verbauung, mit viel Verkehr, das sind die Bezirke, wo die ärmeren Menschen leben, das sind auch die Bezirke, wo es besonders warm ist. Während die Bezirke mit viel Grün, breiten Straßen, guter Durchlüftung, das sind die Bezirke, in denen es sich angenehmer wohnt und typischerweise eben auch die, die von den sozial besser gestellten, ökonomisch besser gestellten, müsste man eigentlich sagen, bewohnt werden. Und das hat natürlich auch weitere Konsequenzen, weil die einen können sich kaum helfen, wenn es heiß wird, weil sie arbeiten müssen, weil sie keine Möglichkeit haben, in den Wienerwald zu fahren. Die anderen haben hier viele Möglichkeiten. Die einen können bei Nacht Fenster nicht aufmachen, weil es zu laut ist, die anderen können das tun. Also es hat viele unterschiedliche Auswirkungen und es macht einen Unterschied, wer man in Wien ist, wie man den Klimawandel erlebt. Ich habe ein interessantes Erlebnis gehabt im Rahmen eines Forschungsprojektes, wo es um die Auswirkungen des Klimawandels auf Kinder gegangen ist. Und ich habe mich immer ein bisschen lustig gemacht über diese Sprühanlagen in Wien, weil sie in Wirklichkeit nicht einmal auf dem Platz eine wirkliche Abkühlung schaffen. Aber dann habe ich diese Studie über die Kinder, vor allem in benachteiligten Familien, gelesen. Und für die ist das einfach ganz großartig. Für die Kinder ist das sozusagen das, wo sie hinausgehen können und wo sie bei einem heißen Sommertag hinein und hinauslaufen können aus dieser Sprühdusche. Und das ist sozusagen die Erholung für sie. Und in dem Sinn sind sie jetzt unheimlich für mich auch unheimlich wichtig geworden, wenn ich auch als Klimatologin sage, also es hat sozusagen verschiedene Aspekte. Und dann gibt es natürlich nicht nur diese langsame, eigentlich viel zu schnelle, aber doch im Vergleich langsame Erwärmung und alles, was damit verbunden ist, veränderte Niederschlagsdruck, Windverhältnisse und so weiter, sondern es gibt eben auch die Extremereignisse. Und auch die Extremereignisse sind natürlich nicht so, dass sie alle im gleichen Maße treffen. Wenn man sich es genauer anschaut, dann ist Hitze das, was am ehesten alle im gleichen Maße trifft. Das ist auch das, wo wir am meisten Tote durch den Klimawandel in Europa, aber auch in Österreich haben, während Überschwemmungen und so weiter sind eher räumlich begrenzt. In Europa ist das alles noch relativ klein. Wenn wir dann nach Pakistan schauen zum Beispiel, voriges Jahr mit einer Überschwemmung, von der 33 Millionen Menschen betroffen waren, dann kriegt das alles noch einmal eine andere Dimension. Wohin steuern wir? Wir steuern gegen Ende des Jahrhunderts auf einen Temperaturanstieg, der zwischen 4 und 5 Grad liegt, wenn wir nichts tun. Wenn wir das, was bereits in Gesetze gegossen ist oder was man im Rahmen des Pariser Klimaabkommens versprochen hat, wenn wir das umsetzen, dann ergibt es diesen roten Pfad und da liegen wir irgendwo zwischen 2,5 und 3,7 Grad so etwa. Wenn wir dann noch alles dazu nehmen würden, was national jeweils zugesagt wurde, dann kämen wir durchaus in den Bereich von den 2 Grad. Allerdings, wir wissen in Österreich, wir haben in unserem nationalen Regierungsprogramm stehen, netto null bis 2040, aber die zugehörigen Maßnahmen kommen nicht. Das heißt, dass es im Gesetz, oder es ist ja kein Gesetz, sondern im Programm steht, genügt halt nicht. Und wir müssen aber hinunter auf diese 2 bzw. 1,5 Grad. Das heißt, wir haben gegenüber Business as usual haben wir schon einiges erreicht, im Sinne von, wir haben uns einiges vorgenommen, aber zu dem, wo wir eigentlich hin müssen, ist noch ein weiter Weg. Warum 1,5 und nicht 2 Grad? 2 Grad war das, was im Pariser Klimaabkommen noch ganz deutlich steht, aber steht eigentlich deutlich unter 2 Grad, well below 2 degrees. Und die 1,5 sind hineingebracht worden, mehr oder weniger im letzten Moment von den kleinen Inselstaaten, weil sie gesagt haben, sonst stimmen sie nicht zu. Und das ist sozusagen jetzt nicht bindend, sondern wir sollten es versuchen. Aber es hat einen guten Sinn, warum wir 1,5 anstreben sollten und nicht nur 2. Warum eigentlich? Das eine ist, wenn wir dieses Holozän anschauen, die letzten 10.000 Jahre, dann ist das eine Temperaturschwankung, die im Bereich von ungefähr 1,5 Grad liegt, vielleicht 2 Grad. Das heißt, wenn wir da deutlich drüber gehen, dann sind wir außerhalb des Bereiches, in dem wir uns eigentlich als Zivilisationen entwickelt haben. Und wir sind auch außerhalb des Bereiches, den wir wissenschaftlich sehr gut beschreiben können, weil die Naturwissenschaft ist eine empirische Wissenschaft. Das heißt, sie greift auf das zurück, was wir aus der Vergangenheit sehen können. Und das können wir natürlich viel besser in den letzten 10.000 ist eh schon viel Jahren, als wesentlich weiter zurück. Das Zweite ist, dass es eine ganze Reihe von sogenannten Kipppunkten in der Natur, Kipppunkten, wenn man sie überschreitet, dann ändert sich das ganze System und es ist möglicherweise nicht rückführbar, jedenfalls nicht in menschlichen Zeitdimensionen. Und diese Kipppunkte, die das Eis betreffen, die werden möglicherweise sogar schon bei 1,5 Grad überschritten. Für das westantarktische Eisschild sind sie wahrscheinlich schon, ist der Kipppunkt wahrscheinlich schon überschritten. Aber Grönlandeis, das alles fällt in diese Kategorie, wo 1,5 Grad schon kritisch ist. Aber viele von den anderen, wie Amazonas-Regenwald und viele von den anderen Kipppunkten, Monsun, die sind wahrscheinlich bei 1,5 noch nicht erreicht. Und der dritte Punkt ist, dass wir, wenn wir das sozusagen aus der Fernperspektive anschauen, die Entwicklung unseres Klimas, dann sind wir in den letzten 600.000, 800.000 Jahren immer von einem relativ kalten Klima, Eiszeiten, zu einem warmen Klima und wieder zurück. Das ist also immer hin und her gegangen. Der Zyklus ist 100.000 Jahre, hängt mit der Erdumlaufbahn zusammen und dann gibt es noch Schwankungen, die mit der Erdachsenneigung zusammenhängen. Und die Gefahr ist jetzt, dass wir aus diesen zwei einigermaßen stabilen Zuständen, zwischen denen wir hin und her geschwankt sind, dass wir aus dem herauskommen und in einen Zustand kommen, von dem wir nicht wissen, ob er noch stabilisierbar ist. Das heißt, es ist denkbar, dass wir, wenn wir die Temperatur über 1,5 Grad erhöhen, dass dann die Temperatur von selber weiter steigt, von selber deshalb, weil es selbstverstärkende Prozesse gibt, die einmal losgetreten von selber eben weitergehen, das heißt selbstverstärkend. Also wenn Eis schmilzt, wird die Oberfläche, die zum Vorschein kommt, ist dunkler als das Eis, das heißt mehr Sonne wird absorbiert, das heißt es wird wärmer, das heißt es schmilzt noch mehr Eis, noch mehr Fläche wird dunkel und das geht so weiter. Und wir haben mehrere solche Entwicklungen im Klimasystem und die Gefahr ist, dass wenn wir zu viel Dynamik dieser Art bekommen, das ist typischerweise also exponentielles Wachstum, dann können wir es nicht mehr stoppen. Dann können wir nachher von einem Tag auf den anderen aufhören, Treibhausgase in die Atmosphäre zu jagen. Es wird uns nichts mehr nützen. Es wird vielleicht langsamer gehen, aber wir können es nicht mehr stoppen. Und das heißt, es gibt allen Grund, die 1,5 Grad wirklich ernst zu nehmen. Wir haben nicht viel Zeit, das muss ich jetzt unbedingt noch dazu sagen, weil wenn wir die 1,5 einhalten wollen, dann müssen wir einfach sehr rasch handeln, weil die 1,5 so am Beginn der 2030er Jahre überschritten werden, und zwar dauerhaft überschritten werden. Es wird schon vorher einzelne Jahre geben, aber dann werden sie dauerhaft überschritten und dann wird es kritisch. Ja, 1,5, was heißt das für unterschiedliche Altersstufen? Ja, unterschiedliches. Sie sehen es hier, jeder Balken ist eine Altersstufe. Ich bin da ziemlich oben. Das heißt, mein Balken reicht nicht sehr weit in dieses rote Bereich hinein, sondern bleibt im Gelben. Also viel mehr als 1,5 werde ich vermutlich nicht erleben. Aber die jungen Leute, die auf der Straße stehen oder sonst aktiv sind, um Klimaschutz herbeizuführen, das ist so der zweite Balken von unten, der dritte Balken von unten, die haben allen Grund. Weil in deren Lebenszeit wird die Temperatur noch auf 2,5 und auch deutlich über 2,5 Grad gegenüber vorindustriellem Niveau ansteigen. Das heißt, 1,5 Grad ist auch unterschiedlich. Was bedeutet das für Menschen unterschiedlicher Altersklassen? Macht natürlich einen Unterschied. Was bedeutet 1,5 Grad in Europa? In Europa bedeutet das nicht, dass alles rosig ist. Im Gegenteil, wir werden eine ganze Reihe von Problemen bekommen. Wir werden Sommer haben, die in der Regel so sind wie die Hitzesommer 2003 zum Beispiel. Wir werden im Bereich von Mittelmeerraum werden so ungefähr 3 Monate pro Jahr trocken sein. Und wenn man sich denkt, dass das der Bereich ist, wo wir unser Obst und unser Gemüse herkriegen, dann wird halt einfach das Wasser dafür fehlen. Und wir können das also fortsetzen. Es gibt einfach sehr viele Sachen, die durchaus schon bei 1,5 Grad, das ist das, was wir im optimistischsten Fall anstreben, selbst bei 1,5 Grad wird es kein Honiglecken sein in Europa. Wir werden deutliche Veränderungen spüren. Und dann pflege ich zu sagen, aber damit können wir umgehen. Und ich denke, dass das für Europa auch stimmt. Damit können wir in Europa umgehen. Aber mit dem, was 1,5 Grad in anderen Teilen der Welt gibt, ist es nicht so trivial zu sagen, damit kann man umgehen. Wenn man sich das anschaut, sieht man, unterschiedliche Teile der Welt sind von unterschiedlichen Konsequenzen betroffen. Das kann eben jetzt einerseits zur Hitze, komme ich dann noch einmal im Detail, das kann Hitze sein, das können aber viele andere Sachen auch sein. Das können tropische Wirbelstürme sein, das kann Dürre sein, das kann zu heftiger Monsun, zu später, zu früher Monsun sein oder dass der Monsun überhaupt ausbleibt. Und Sie sehen also alle diese eingefärbten Gebiete oder auch im Polarregion, dass einfach das Eis schmilzt und damit die Lebensweise nicht mehr beibehalten werden kann. Das heißt, alle diese Regionen werden unter diesen 1,5 Grad und wenn es mehr wird, dann noch viel mehr leiden. Und das ist nicht überall bewältigbar. Wenn wir uns das anschauen, das sind jetzt die Regionen, also in Gelb und Rot sind die Regionen gekennzeichnet, wo es eben entsprechend viele Tage mit Temperaturen über 30 Grad gibt, beziehungsweise viel über 30 Grad, so hoch, dass man eigentlich dort nicht mehr sich im Freien aufhalten kann. Und man sieht, der jetzige Zustand, das ist das ganz links oben, das Bild, da gibt es schon solche Gebiete, aber je wärmer es wird, nach unten und dann rechts oben und rechts unten weiter, desto größer werden diese Flächen, wo man sich aufgrund des Temperaturanstieges einfach aufgrund der Hitze nicht mehr aufhalten kann. Der menschliche Körper verträgt nicht jede beliebige Hitze. Wir müssen die Wärme, die durch die Körperfunktionen entsteht, auch abgeben. Wenn wir die nicht abgeben können, dann gehen wir zugrunde. Der Meeresspiegelanstieg, ein ganz wichtiger Aspekt. Wir können aus der Vergangenheit sehr gut sehen, welche Temperatur mit welchem Meeresspiegel zusammenhängt. Und wenn wir einen Temperaturanstieg von ungefähr 1,5 Grad ansetzen, dann müssen wir mit einem Meeresspiegelanstieg so langfristig, nicht von einem Tag auf den anderen, langfristig von ungefähr 20 bis 25 Metern rechnen. 20 bis 25 Meter, wenn Sie sich anschauen, welche Städte da alle Küstenstädte sind und wie viele Menschen dort betroffen sind, das gibt einfach Katastrophen. Nun ist der Meeresspiegelanstieg etwas, was langsam vor sich geht und das Einpendeln auf diese Temperatur dauert Jahrhunderte bis Jahrtausende. Also das ist nicht etwas, was morgen zum Problem wird. Aber in manchen Teilen, wie zum Beispiel im Nildelta, kann es durchaus noch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts zu einem echten Problem werden, zum Beispiel für die Stadt Alexandrien. Und die technologischen Lösungen, dass man Dämme baut, das glaube ich, kann man sich schon ausmalen, dass das einfach keine Antwort sein kann. Ja, das glaube ich, braucht man nicht. Und, was man auch weiß, ist, dass von all diesen Veränderungen und von den Extremereignissen immer die Menschen, die es ohnehin schwer haben, am meisten betroffen sind. Ich weiß nicht, ob Sie das lesen können in der Grafik, wahrscheinlich nicht, aber sozusagen die höheren Balken, das sind die gelben Balken, die höheren Balken sind jeweils die Menschen, Staaten, die weniger Geld zur Verfügung haben, weniger Möglichkeiten haben, sich anzupassen und die leiden unter den Extremereignissen immer stärker. Manche Staaten, wie zum Beispiel Bangladesch, aber auch einige der Inselstaaten, die verbrauchen sozusagen alles, was sie so im Laufe eines Jahres an Wirtschaftsleistung bringen, um die Schäden, die durch irgendeinen Hurrikan oder sonst ein Extremereignis verursacht wurden, wieder wettzumachen. Das heißt, wenn wir sagen, die sollen sich anstrengen und Leistung soll sich lohnen, das ist in dieser Form einfach nicht fair, nicht gerecht, weil die Menschen strengen sich an und es geht halt nicht, weil wir den Treibhauseffekt so stark angeheizt haben, dass das Klima eben jetzt schon verrückt spielt. Das heißt, wir haben ein wirkliches Problem in der Verteilung der Auswirkungen und in dem Umgang mit den Auswirkungen. Manche hoffen oder glauben, dass das uns alles nicht so sehr betreffen wird, dass wir nicht betroffen sein werden. Aber das ist ein Irrtum. Selbst wenn bei uns das Klima selber nicht so dramatisch wird, 1,5 Grad sind ja noch, wie ich gesagt habe, damit können wir noch umgehen. Die Frage ist aber, was bedeutet es weltweit und welche Konsequenzen hat das für uns? Und da muss man schon sagen, diese Destabilisierung, die damit einhergeht in anderen Ländern, die Migrationsbewegungen, die ausgelöst werden, das sind Sachen, die an uns nicht unbemerkt vorübergehen werden. Und wir merken schon jetzt, wie schwer wir uns tun, mit Migration umzugehen. Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das in unserem an sich sehr stabilen politischen System schon für ziemliche Unruhe sorgt. Ich möchte noch nicht von Destabilisierung reden, aber wir können uns, glaube ich, vorstellen, was da passiert, wenn sich dann 250 Millionen Menschen auf den Weg machen, weil sie einfach nicht mehr dort wohnen können, dort leben können, dort nicht mehr ihren Lebensunterhalt verdienen können, sich nicht mehr ernähren können, wo sie derzeit sind. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der in der Grafik rechts dargestellt wird. Der Klimawandel wird irgendwie verstanden als etwas, was Naturwissenschaftliches, wo es eben darum geht, dass die Temperatur steigt oder der Meeresspiegel steigt. Aber das eigentliche Problem, wir haben es ja schon gehört, sind nicht so sehr diese Veränderungen, sondern die Auswirkungen dieser Veränderungen. Und was diese Grafik, die ein bisschen kompliziert ausschaut, aber gar nicht so kompliziert ist, versucht darzustellen, ist, dass ausgehend von den gelben Teilen oben, das ist sozusagen direkte Auswirkungen des Klimawandels, entsteht zum Beispiel Migration. Über Migration entsteht Destabilisierung von politischen Systemen. In einem destabilisierten politischen System gibt es auch Probleme mit der Daseinsvorsorge. Das führt zu einer weiteren Destabilisierung und weiteren Problemen mit der Daseinsvorsorge. Das heißt, auch hier haben wir selbstverstärkende Prozesse, die in die falsche Richtung führen können. Tim Lenten wird dann nachher über die reden, die in die positive Richtung führen. Das tut mir sehr leid, dass ich das nicht mehr hören kann. Aber es gibt sie natürlich auch. Das Schöne an diesen Prozessen ist nämlich immer, sie funktionieren in beide Richtungen. Man muss nur in die richtige Richtung das lostreten. Aber das muss uns irgendwo bewusst sein. Und wenn wir von Destabilisierung reden, dann glaube ich, ist es auch ganz wichtig zu sagen, dass wir nicht hoffen können, Klimaschutz zu betreiben. Wir können nicht hoffen, das Klima zu stabilisieren, wenn wir in einer Welt voller Krieg leben. Krieg und Nachhaltigkeit passen nicht zusammen. Das ist das Gegenteil. Und es ist auch in den nachhaltigen Entwicklungszielen ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass man sich um eine friedliche Welt bemühen muss, wenn man Nachhaltigkeit erreichen will. Also man kann weder Nachhaltigkeit erreichen, wenn Krieg herrscht, noch kann man ohne Nachhaltigkeit den Frieden sichern, weil eben dann immer irgendwer leidet. Das heißt, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe und es ist mir ein Anliegen, das zu sagen, weil wir doch in den letzten Monaten sehr viel gehört haben von Aufrüstung, Aufrüstung, Aufrüstung und sehr wenig gehört haben von Frieden. Und es geht aber letztlich darum, dass wir Frieden schaffen. Und das ist, glaube ich, auch historisch gesehen durchaus eine Aufgabe, die Österreich gut machen kann. Es geht nicht nur um den Krieg bei uns. Es geht, Sie sehen hier sozusagen auf der Weltkarte die Gebiete, wo jetzt schon seit vielen Jahren Kriege herrschen. Das heißt, es ist nicht eine isolierte Sache von wenigen Punkten, sondern wir haben einfach einen großen Bereich, wo wir keinen Frieden haben und wir den aber brauchen, damit wir zu einer gerechteren Welt kommen können. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Professorin. Ich glaube, die Notwendigkeit, schnell zu handeln, haben Sie uns gut erklärt. Dankeschön. Es wären jetzt ein paar Minuten Zeit für Fragen. Der Kollege hat ein Mikrofon dabei. Wenn Sie eine Frage haben, bitte ich Sie kurz, Ihren Namen zu sagen, die Institution, für die Sie arbeiten, wenn Sie für eine arbeiten. Genau, und dann können wir eigentlich loslegen. Jetzt traut sich keiner.
Ganz hinten rechts ist eine Frage.
Ganz hinten rechts, super.
Ich habe da einen besseren Blick als Sie.
Danke, ja.
Hallo, danke schön. Andreas Höpfling aus Graz. Da Sie eine Fachfrau sind und die aktuellen Papers kennen. Wie hoch schätzen Sie den menschlichen Einfluss real ein? Sie haben die anderen physikalischen, zum Beispiel astronomischen Sonnenflares, Erdbahnneigung etc. angesprochen. Können Sie da irgendwie anderen natürlichen Einflussfaktoren irgendwie quantifizieren? Danke.
Ja, das kann man natürlich, aber man muss sich auf eine Zeitskala einigen. Also das, was Sie da gesehen haben, diese erste Grafik, die erstreckt sich über viele hundert Millionen Jahre. Das heißt, da sind ganz andere Faktoren wirksam, wie zum Beispiel Kontinentaldrift oder solche Sachen. In den letzten 800.000 Jahren waren es diese astronomischen Faktoren, die dominant waren, wenn man das aus der Vogelperspektive anschaut. Die spielen in der Geschwindigkeit, in der sich die Temperatur jetzt ändert, keine Rolle. Das ist viel zu langsam für das, was wir hier erleben. Wenn man sich nur anschaut, was jetzt in den letzten Jahrzehnten passiert, dann wissen wir, dass das fast zu mehr als 100% auf unseren Beitrag zu den Treibhausgasen zurückgeht, weil nämlich die Sonne eigentlich in einer Phase ist, wo wir mit einer Abkühlung rechnen müssten und gleichzeitig auch Vulkanismus eigentlich eine Abkühlung herbeiführen würde. Das heißt, gäbe es unsere Emissionen nicht, dann würde es jetzt etwas kälter werden. Nicht dramatisch, aber etwas kälter werden. Und unsere Emissionen kompensieren sozusagen diese Abkühlung plus der Erwärmung. Das heißt, wir sind in dem Sinn zu mehr als 100% selber an diesen Veränderungen schuld. Es gibt dann natürlich innerhalb des Systems noch die Änderungen. Also wenn zum Beispiel der Golfstrom, also diese große ozeanische Zirkulation, wenn die zum Erliegen kommt, was durchaus möglich ist und was gerade die letzten Studien zeigen, die sehr erstreckend sind zum Teil, dass es viel früher passieren könnte, als wir dachten. Das würde heißen, dass der Transport, der Wärmetransport von den äquatorialen Breiten nach Norden zu den Polarregionen, dass der nicht mehr in dem Ausmaß funktioniert. Und dann könnte es bei uns ziemlich schnell, innerhalb von wenigen Jahren, könnte es dazu kommen, dass es kälter, trockener und viel windiger, viel stürmiger ist. Also das wäre nicht global ein Stoppen der globalen Erwärmung, aber es wäre regional in Europa, würde es zu Abkühlung führen, und zwar Größenordnung 4 Grad. In anderen Regionen zu anderen Effekten. Also insgesamt würden sich die Niederschlagszonen verschieben. Es würde gerade an der amerikanischen Küste zu starken Meeresspiegelanstieg führen. Also lauter Sachen, die nicht wünschenswert sind. Das heißt, selbst das, was manche meinen, na, dann kommt es zur Abkühlung, ist im Grunde ein Problem und nicht eine Lösung.
Dankeschön. Der Herr in der Mitte, bitte. Wo ist das Mikro? Genau, Mikro. Der Kollege mit dem Mikro kommt gleich. Wenn Sie kurz Ihren Namen sagen, bitte, bevor Sie die Frage stellen.
Ja, danke, Klaus Sambor. Ich war sehr beeindruckt von Ihrer Folie, in der Sie gezeigt haben, bis zu welchem Alter jetzt wir dann direkt betroffen sind. Und ich war vor kurzem in den Sustainable Development Goals Veranstaltung in den Sophienzählen und da war das deutlich, dass die Jungen sich dessen voll bewusst sind, dass sie die sind, die dann am meisten betroffen sind. Und meine Frage ist, glauben Sie, dass es gelingt, dass die Jugend direkt mehr Mitsprache in der Politik gerade auf diesem Gebiet bekommen wird?
Ich glaube, das ist Thema des nächsten Vortrags, wenn ich das richtig
habe.
Da möchte ich nicht reinpfuschen. Aber ob es gelingt oder nicht, das hängt ja von uns allen ab. Also ich finde zum Beispiel, eine Möglichkeit ist, dass Menschen in meinem Alter jungen Leuten ihre Stimme schenken. Wäre doch ein schönes Weihnachtsgeschenk, nicht? Sie können ein Abo nehmen, aber sie können auch ihre Stimme herschenken.
Man kann auch beides machen.
In dem Sinn nicht, dass die jungen Leute dann wählen dürfen. Das dürfen sie ja nicht, also wenn sie jung genug sind. Sondern einfach, dass man sagt, erklär mir, welche Partei du wählen würdest. Wenn du mich überzeugen kannst, wenn ich sehe, dass du das gut überlegt hast, dann wähle ich die Partei, die du dir wünschst, dass gewählt wird. Das wäre eine Möglichkeit, wie man sozusagen den langen demokratischen Prozess, bis unsere Abgeordneten vielleicht jünger werden oder was immer, wie man den beschleunigen könnte.
Da in der Mitte war noch eine zu deiner Rechten. Da hat eine Dame, glaube ich, noch aufgezeigt. Ah, da vorne, ja.
Anna Album. Ich wollte nur kurz fragen, was würde den Golfstrom zum Erliegen bringen?
Der Golfstrom käme zum Erliegen, wenn die Eisschmelze in der Arktis rasch vor sich geht. Das kann, also, das kann Grönland sein, aber das können auch die anderen, das schwimmende Eis sein. Wenn das rasch schmilzt, dann wird kaltes, aber vor allem Süßwasser zugeführt. Und das führt dazu, zwar hat es schon gegeben, prähistorisch gesehen hat es das schon gegeben, wie zum Beispiel nach der Eiszeit die Great Lakes in Amerika dann einmal durchgebrochen sind. Das, was wir jetzt sehen von den großen Seen, ist nur mehr ein kleiner Teil dessen, was früher war. Das ist durchgebrochen und in den Atlantik geströmt. Und das hat dazu geführt, dass der Golfstrom eben nicht mehr so weit nach Norden konnte, sondern schon früher in die Tiefe abgesunken ist und dann wieder zurückgeströmt ist. Und es gibt, ich habe es vorhin angedeutet, es gibt eine Serie von Publikationen, also nicht wahnsinnig viele, aber so alle paar Jahre kommt eine neue heraus. Und was wir sehen, ist, dass jede neue Studie eigentlich sagt, dass es noch schneller gehen könnte, als wir dachten. Und die letzte Studie jetzt, die haben Chaoswissenschaftler, Komplexitätswissenschaftler haben die gemacht, also gar keine Meteorologen. Die haben das einfach aufgrund der Daten, die halt wie ein chaotisches System haben sie es analysiert. Und die kommen zum Ergebnis, dass sozusagen, wenn alles ganz schief läuft und die unwahrscheinlichste und ungünstigste Variante zum Tragen kommt, dann könnte das schon 2025 sein. Das heißt, es ist nicht so, dass wir davon reden, dass das in 100 Jahren, sondern das ist jetzt nicht wahrscheinlich, dass das Unwahrscheinlichste eintritt, aber nach Ihren Ergebnissen könnte es 2025 sein. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich ziemlich erschüttert, weil man sich dann schon fragt, was können wir noch tun. Aber vor allem, wir haben wirklich keine Zeit mehr, wir müssen wirklich jetzt anfangen.
Genau, wir hätten noch Zeit für eine Frage, die Dame da hinten.
Dankeschön, Elisabeth Olischer. Ich hätte eine fachliche Verständnisfrage. Jetzt haben Sie dargestellt, dass es schon in ganz früheren Zeiten massive Schwankungen gegeben hat. Gleichzeitig haben Sie von den Kipppunkten gesprochen, auf die wir auch zusteuern. Gab es diese Kipppunkte, also nach meinem Verständnis, hätte es die früher quasi auch gegeben und wurden dann auch durch diese Temperaturschwankungen überschritten? Haben sich die dann quasi wieder eingependelt oder war das quasi so anders, dass es sich weiterentwickelt hat? Also wie kann man sich das vorstellen?
Es ist so, dass das Klimasystem damals natürlich nicht dasselbe war. Es waren schon die Kontinente nicht gleich gelagert und es war natürlich das Klimasystem ein völlig anderes. Es hat sicher auch damals schon Kipppunkte gegeben, aber wir wissen relativ wenig über diese Zeiten. Wir können rekonstruieren die Temperaturen mit paläometeorologischen, klimatologischen Methoden, aber so wirklich ein Verständnis für das Klimasystem, wie es damals funktioniert hat, haben wir in dem Sinn nicht. Also wir können nicht von damals auf jetzt schließen. Das ist lange Zeit versucht worden, dass man in der Vergangenheit ähnliche Situationen gesucht hat und gesagt hat, und aus dem lernen wir dann, wie es weitergeht, aber das passt nicht. Also wir müssen wirklich versuchen, die Prozesse zu verstehen und dazu brauchen wir die Dynamik der Systeme und da fehlt uns die Information aus der weiten Vergangenheit.
Dankeschön. Wir hätten noch eine Frage in der zweiten Reihe.
Laura Zörer. Und meine Frage wäre bezüglich der Corona-Krise, wie sehr hat sich das ausgewirkt auf das Klima, beziehungsweise war ja teilweise ein Stillstand und wir sehen ja jetzt, dass es eigentlich keinen so positiven Effekt hatte.
Also wir sehen, dass in der Corona-Krise die Emissionen zurückgegangen sind. Also in dem Emissionsverlauf gibt es einen richtigen Zacken drinnen, aber so das einzelne Jahr wirkt sich nicht so sehr aufs Klima aus und wir sind ja jetzt schon längst wieder eingeholt. Also es ist nicht so, dass wir einen Abfall hatten und dann dort unten weitergetan haben, sondern wir sind schnell wieder hinauf und haben ja, es hat uns ja auch alles dazu motiviert, nicht? Also wir wollten doch alle schon endlich wieder reisen, wir wollten doch alle schon endlich wieder alles Mögliche machen, statt dass wir gesagt haben, jetzt haben wir gesehen, es geht auch anders, behalten wir das bei, ist darauf gedrängt worden, dass wir wieder in die alte Bahn kommen. Das heißt, man sieht es in den Emissionen, man sieht es nicht in der Temperatur, weil die Temperatur an sich stark schwankt und es hat in dem Sinn auf das Klima keinen auf das natürliche Klima keinen langfristigen Effekt. Auf das politische Klima, auf das psychische Klima, da möchte ich mich dazu nicht äußern, das ist nicht mein Fachbereich. Aber bevor ich aufhöre, muss ich schon noch etwas Positives sagen, weil jetzt sozusagen immer das Negative im Vordergrund gestanden ist. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass wenn wir tatsächlich die 1,5 Grad erreichen, dann haben wir so viel verändert in unserem System. Wir haben das gemacht, was Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, damals noch Bundeskanzlerin, anlässlich der großen Überschwemmungskatastrophe im Ahrtal gesagt hat: Wir brauchen eine Volltransformation unserer Art des Wirtschaftens. Und die brauchen wir, wenn wir das 1,5 Grad erreichen wollen. Und wenn wir es erreicht haben, dann haben wir diese Transformation hinter uns. Und dann kann das Leben für alle, obwohl es klimatisch vielleicht nicht so schön ist, wie es jetzt ist, kann das Leben trotzdem für alle ein besseres sein. Und zwar meine ich nicht nur für uns hier, sondern meine ich das weltweit. Und ich glaube, das ist das, woran wir uns wirklich halten müssen, dass die Maßnahmen, die man treffen muss, um die 1,5 Grad einzuhalten, dass die, wenn sie gut getroffen sind, zugleich lebensqualitätssteigernd sind. Nicht lebensstandardsteigernd, aber lebensqualitätssteigernd. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist und einem einfach auch Mut und Kraft gibt, diesen Weg zu gehen. Danke.